Herzlich willkommen bei Frickradio. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Christoph Dierenbacher. Bei uns geht es heute um das Erwachsenenschutzrecht. Früher hat man dazu Sachwalterschaft gesagt. Seit etwas mehr als 2 Jahren ist aber das neue Erwachsenenschutzgesetz in Kraft, das auf 4 Säulen fußt. Und wir werden heute mit einem Experten beleuchten, was es mit diesem neuen Gesetz auf sich hat und wie es mit den ersten praktischen Erfahrungen aussieht. Wo gibt es Nachschärfungsbedarf? Was läuft gut? Und was hat es den Betroffenen, aber auch den Angehörigen bislang gebracht? Diese Fragen werden wir heute klären, gemeinsam mit Martin Malowitz vom Verein Vertretungsnetz. Herr Malowitz, bevor wir sozusagen in die Thematik einsteigen, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie zum Verein Vertretungsnetz gekommen sind? Und was macht dieser Verein, der seit 1980 besteht und sich um Menschen mit intellektueller Einschränkung, aber auch psychischer Erkrankung kümmert?
Ja, schönen guten Tag von meiner Seite. Also ich selbst bin seit rund 15 Jahren beim Verein. Habe damals begonnen als Sachwalter, war im Clearing tätig und bin jetzt eben seit einigen Jahren in der Zentrale. Vertretungsnetz gliedert sich in 3 Bereiche. Das eine ist die Erwachsenenvertretung. Das zweite Säule, die Anfang der 90er Jahre dazukommen ist, war die Patientenanwaltschaft. Und der dritte, jüngste Bereich in dem Sinn ist die Bewohnervertretung. Im Rahmen der Erwachsenenvertretung übernehmen wir gerichtliche Erwachsenenvertretungen für Menschen, die psychisch erkrankt sind oder intellektuell beeinträchtigt. Besonders für Personen, die keine nahestehende Person oder Angehörige haben, die für sie tätig werden können oder Menschen mit besonderem Vertretungs- und Unterstützungsbedarf, die in aktuellen Krisen sind, wo es besondere Herausforderungen derzeit gibt.
Sie haben gemeint, Sie waren früher selbst Sachwalter, wie es anno dazu mal geheißen hat. Wie kommt man denn auf den Gedanken, Sachwalter werden zu wollen?
Fast zufällig, nachdem ich nach dem Studium den Zivildienst beim Verein gemacht habe, hat es mich gefangen genommen. So. Also ich habe Zivildienst gemacht, war dann eine Zeit lang ehrenamtlicher Mitarbeiter und bin dann relativ bald als hauptberuflicher Mitarbeiter eingestiegen. Und das Interesse für den Umgang von Menschen mit psychischen Erkrankungen war schon immer da.
Und was reizt Sie daran, wenn Sie so Ihre bisherige berufliche Tätigkeit Revue passieren lassen?
Also ich meine, das Interessante und das Schöne und das Herausfordernde ist regelmäßig, dass Sie kein Mensch unter den Kamm scheren lässt mit einer bestimmten Diagnose. Also eine Diagnose Schizophrenie, Diagnose Demenz sagt im Grunde nichts aus, weil der Zugang und die Fähigkeiten des Menschen jeweils anders sein. Und gerade in der praktischen Tätigkeit bekommt man mit, dass die Lebenswirklichkeit, die Lebensrealität einfach viel weiter und viel vielfältiger und oft auch viel, viel witziger sein kann als im normalen Alltag von sogenannten chronisch normalen Menschen.
Bevor wir jetzt aufs Gesetz an sich kommen, muss ich bei dem Stichwort komisch-witzig nochmal nachhaken. Welche Begebenheit ist Ihnen da gerade vor das geistige Auge gekommen in dem Moment, wo Sie mir das erzählt haben und geschmunzelt haben?
Also ich denke an den Menschen, der allein gelebt hat, damals im Raumkloster Neuburg. Sehr charmanter Mensch, der, glaube ich, Diagnose Schizophrenie gehabt hat, eher abgesondert war. Der sich immer gefreut hat, wenn Besuch gekommen ist. Das heißt, wenn ich auf Besuch gekommen bin, war es jedes Mal eigentlich sehr interessantes Gespräch. Die Beziehung hat sich auch dann intensiviert, wie er irgendwann mal gemeint hat, es steht eine Frau in einem blauen Kleid in der Ecke irgendwo im Zimmer, vor der er mich immer gewarnt hat und dann aufgrund meiner Besuche die Ansicht entwickelt hat, ich habe ihn gerettet vor der Frau oder er hat mich gerettet. Und denke mal, die Beziehung hat sich einfach intensiviert über die Zeit hinweg. Und trotz der Ausnahmesituation, denke ich mal, kann es durchaus auch witzige Momente geben, die einfach bereichernd sind.
Wenn wir jetzt aufs Gesetz an sich kommen, seit etwas mehr als 2 Jahren ist es in Kraft, Mitte 2018 in Kraft getreten, wenn mich nicht irrt. Was hat es mit diesem Erwachsenenschutzgesetz auf sich und Welche vier Säulen, die man denn unbedingt erwähnen sollte, gibt es denn da, angefangen von einer gesetzlichen Erwachsenenvertretung bis hin zu einer gewählten oder auch einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung? Können Sie dem Hörer, der davon noch gar nichts gehört hat, einmal die grundsätzlichen Unterschiede erläutern?
Das zweite Erwachsenenschutzgesetz ist aus meiner Sicht nicht nur eine Reform des bisherigen Sachwalterrechts, sondern wirklich ein großer Schritt und würde sogar sagen ein Meilenstein im Recht der gesetzlichen Vertretung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, mit diversen intellektuellen Beeinträchtigungen, weil es einfach von einem anderen, ganz anderen Zugang getrieben ist. Und sowohl von der Entstehungsgeschichte mit dem Hintergrund der Behindertenrechtskonvention als auch der Gesetzwerdung selbst, die sich über mehr als 3 Jahre erstreckt hat, wo erstmalig der österreichische Gesetzgeber wirklich einen breit angelegten Partizipationsprozess aufgenommen hat, den ernst genommen hat und wirklich versucht hat, die Meinung und die Wünsche der Betroffenen selbst einzubeziehen in die Gesetzgebung. Das Gesetz selbst ist im Juli 2018 in Kraft getreten und fußt jetzt auf den sogenannten 4 Säulen. Also, wobei drei der 4 Säulen im Grunde schon vorher in ähnlicher oder abgewandelter Form da waren und eine 4. Säule völlig neu hinzugekommen ist. Das Wesentlichste, denke ich, ist, dass die bisherige Sachwalterschaft nicht mehr besteht. Statt bisherigen Sachwalterschaft gibt es nun mal die gerichtliche Erwachsenenvertretung, wo weiterhin das Gericht für Menschen, die Unterstützungsbedarf, Vertretungsbedarf haben, jemanden bestellt, der für sie tätig wird. Die 2. Säule, noch mit relativ vielen Einschränkungen, ist die der gesetzlichen Erwachsenenvertretung. Es hat vorher etwas gegeben, das hat sich genannt die Vertretungsbefugnis nächster Angehörige. Das heißt, Angehörige, nahestehende Personen haben für ihre Familienangehörigen gewisse Vertretungshandlungen übernehmen können. Der Bereich der gesetzlichen Erwachsenenvertretung ist jetzt auch massiv ausgebaut worden. Also die Zahlen in dem Bereich steigen auch sehr und führt dazu, dass Menschen, die nicht mal mehr selbst entscheiden können, wer für sie handeln soll, in welchem Bereich er handeln soll, jemanden zur Seite gestellt bekommen, der für sie tätig werden kann. 3. Säule und aus meiner Sicht die spannendste und auch sicher die völlig neue Säule ist jene der gewählten Erwachsenenvertretung. Gewählt heißt, dass ich trotz Vorliegen einer gewissen Beeinträchtigung, einer geminderten Entscheidungsfähigkeit mir selbst aussuchen kann, wer für mich tätig werden soll, welche Angelegenheiten der besorgen soll und vor allem auch meine Wünsche zum Ausdruck bringen kann. Das heißt, ich kann selbst bestimmen, wer soll für mich was und in welcher Form tun. Und das Modell ist in Österreich wirklich völlig neu und einzigartig in der bisherigen Entwicklung. Die 4. Säule ist die Vorsorgevollmacht, die es auch schon vorher gegeben hat. Und der Vorsorgevollmacht ist weiterhin aber die Voraussetzung, dass es keine Beeinträchtigung gibt, sondern ich noch voll geschäftsfähig bin und für den Fall, dass ich irgendwann nicht mehr selbst entscheiden kann, bestimmen, wer für mich dann tätig werden soll.
Bei der Vorsorgevollmacht muss ich noch voll handlungsfähig sein sozusagen. Und bei der gewählten Erwachsenenvertretung müsste ich schon eingeschränkt sein. Ist es das?
Da wäre es quasi auch die Voraussetzung, dass es schon eine Einschränkung gibt. Der Grad der Einschränkung kann gering sein, kann auch schon fortgeschritten sein. Aber ich muss verstehen quasi, was ich mit dieser Vereinbarung tue. Das heißt, das Gesetz spricht davon, dass man das Wesen einer Bevollmächtigung noch verstehen muss. Heißt im Grunde, ich muss verstehen, jemand anderer tut für mich was. Was tut er und vor allem will ich das, was er tut.
Das, was wir jetzt besprochen haben, ist aber dann die gesetzliche Erwachsenenvertretung, ist das richtig?
Bei der gesetzlichen Erwachsenenvertretung ist die Entscheidungsfähigkeit noch einen Schritt herabgesetzt. Bei der gesetzlichen reicht es aus, wenn der Angehörige selbst sagt, es braucht einen Vertretungsbedarf, aber die betroffene Person selbst muss nicht mehr zustimmen aktiv, muss selbst aktiv nichts mehr regeln, sondern es wird ein Angehöriger registriert als Vertreter für die betroffene Person. Das kommt vor allem dann in Frage, wenn es eine fortgeschrittene Demenz gibt, wenn es wirklich eine massive intellektuelle Beeinträchtigung gibt, sodass ich nicht mehr die Fähigkeit habe, auszusuchen, wer für mich tätig werden soll, in welchen Angelegenheiten der tätig werden soll. Ist zwar, denke ich, ein gutes Instrument, um gerichtliche Vertretungen zu vermeiden. Was wir allerdings vom Verein kritisch sehen, ist, dass bei der Form der Vertretung die Selbstbestimmung kaum bzw. gar nicht mehr zur Geltung kommt. Kann man jetzt im Anbetracht der Behindertenrechtskonvention durchaus sehr kritisch sehen, weil die Konvention eigentlich sagen würde, eine Vertretung soll es nur dann geben, wenn die Selbstbestimmung noch zum Zug kommt. Mhm. Bei der gesetzlichen bestimme ich im Grunde nicht mehr mit, sondern jemand anderer lässt sich registrieren für mich. Und insofern gibt es durchaus einen gewissen Widerspruch zur Behindertenrechtskonvention. Das Positive natürlich, ich erspare mir die gerichtliche Bestellung.
Ich höre da aber aus Ihren Aussagen eine gewisse Hierarchisierung raus. Die Vorsorgevollmacht, die ich noch treffe, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte sozusagen, die gewählte Erwachsenenvertretung, die mir unter die Arme greift, die gesetzliche, die schon für mich entscheidet, oder gar die gerichtliche, wo dann jemand von Gerichts wegen für mich Entscheidungen trifft. Ist das korrekt oder ist das eine zu laienhafte Vereinfachung?
Das will ich durchaus unterstreichen. Also das Gesetz sieht auch ganz klar eine Abstufung vor. Das Gesetz nennt es eine Ultima Ratio. Das heißt, es darf jemand etwas nur dann zum Zug kommen, wenn das Vorige nicht mehr möglich ist. Das heißt, solange ich eine Vorsorgevollmacht errichten kann, kann ich keine gewählte errichten. Solange ich eine gewählte Erwachsenenvertretung errichten kann, kann es keine gesetzliche geben. Und eine gerichtliche kommt überhaupt erst dann zum Zug, wenn alles andere nicht mehr möglich ist. Das Gesetzgeber differenziert sehr stark im Sinn von, welche Fähigkeiten habe ich und sind die Fähigkeiten ausgeschöpft. Und erst wenn das nicht mehr geht, dann kommt erst das Nächste zum Zug. Vor allem wird dadurch auch dieser Automatismus, der bei der früheren Sachwaltschaft bestanden hat, dass Sachwaltschaften oft sehr verfrüht, sehr überzogen angeordnet worden sind, zumindest theoretisch ausgehebelt. Ich muss immer zuerst prüfen, ist was anderes möglich, bevor ich ins nächste Modell wechsle.
Aber wenn man jetzt sozusagen den Grad der Vertretungsbefugnis festgelegt hat, sehr häufig kommen Vertretungen dann zu tragen, wenn es um finanzielle Belange geht. Gibt es andere wesentliche Dinge des Lebens, die man über solche Erwachsenenvertretungen regeln muss und regeln soll? Oder sind es bei dem überwiegenden Teil die finanziellen Belange, die den Ausschlag geben?
Also das Geld spielt sicher oft eine große Rolle. Die wesentlichen Fragen, glaube ich, liegen aber sehr wohl zumindest neben oder auch abseits der finanziellen, der geldwerten Angelegenheiten. Ich denke vor allem in dem Bereich der medizinischen Entscheidungen, der Entscheidung über den eigenen Wohnort, wo will ich leben. Ich habe gemerkt, bei Schulungen von Menschen mit Beeinträchtigungen, allein die Tatsache, dass ich selbst entscheiden kann, wer soll mein Lebenspartner sein, mit wem möchte ich zusammenwohnen, das, glaube ich, für die Menschen viel wesentlichere Fragen sein als die Frage, wo bekomme ich mein Geld her. Klar, Geld ist wichtig, möchte nicht kleinreden, aber die wesentlichen Fragen, glaube ich, liegen wirklich in der Person, in den personenrechtlichen Angelegenheiten, und auch da hat es massive Fortschritte gegeben. Also gerade im Bereich der medizinischen Behandlung wird ganz deutlich hervorkommen, dass wenn der Mensch versteht, um welche Behandlung es geht, dann darf nur er selbst entscheiden. Egal, ob es einen Vertreter gibt, egal, wofür er zuständig ist, wenn der Mensch entscheidungsfähig ist, dann kann nur er entscheiden, möchte ich eine Behandlung, möchte ich nicht. Wenn er es primär nicht entscheiden kann, muss das gesamte Umfeld ihn unterstützen, dass er möglichst entscheiden kann. Das heißt, es sollen Personen beigezogen werden, Therapeuten, Familienangehörige, Ärzte, die ihm helfen, einfach zu verstehen, worum geht es denn bei der Behandlung. Und auch wenn es mit der Unterstützung nicht möglich ist, erst dann kommt der Vertreter ins Spiel. Und der soll seinen Willen wieder danach ausrichten, was der Mensch eigentlich wollte. Und damit soll vermieden werden, dass über Menschen drüber gefahren wird, dass Entscheidungen getroffen werden, die der Mensch eigentlich selbst nicht will. Das Gleiche bei der Wohn- und Entscheidung, auch im alten Recht und noch mehr im neuen, war es nie vorgesehen, dass irgendjemand in einem Pflegeheim abgeschoben wird, in eine Wohngemeinschaft abgeschoben wird, ohne dass er es wollte. Auch da ist das Gesetz ganz klar, wenn ich mir selbst aussuchen kann, wenn ich es beurteilen kann, wenn ich entscheiden kann, wo ich wohnen will und wie die Verhältnisse sein, dann darf nur ich selbst entscheiden. Es darf niemand über mich hinweg entscheiden, der sagt, du musst übersiedeln, du musst ins Pflegeheim, du musst in eine betreute Wohngemeinschaft.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen aufs Erwachsenenschutzgesetz an sich. Bei den früheren Sachwalterschaften wurde ja sehr häufig die Bezahlung der Sachwalter kritisiert, weil das mitunter von einem Prozentsatz des Vermögens berechnet wurde, die Entlohnung des Sachwalters. Wie ist denn das im neuen Erwachsenenschutzgesetz geregelt? Wie viel finanzielle Anreize bekommen die Erwachsenenvertreter und wie werden diese berechnet?
Also vorausschicken möchte mal, dass die Entschädigung, also ein Anspruch auf Entschädigung nur dann zusteht, wenn es eine gerichtliche Erwachsenenvertretung gibt. Sowohl bei der gewählten Vereinbarung als auch bei der Bei der gesetzlichen Erwachsenenvertretung gibt es keinen Anspruch auf Entschädigung, sondern nur auf den Ersatz der eigenen Barauslagen. Bei der gerichtlichen Erwachsenenvertretung gibt es weiterhin sowohl den Anspruch auf Aufwandersatz als auch auf Entschädigung. Und die Entschädigung bemisst sich, wie auch schon bisher, nach den Einkommen und den Vermögensverhältnis der Betroffenen. Vom Einkommen kann der Vertreter bis zu 10% der Jahreseinkünfte abzüglich Pflegegeld, abzüglich Familienbeihilfe beantragen und darüber hinaus 2% des Vermögens, das über 15.000 Euro liegt. Muss aber immer im Anbetracht dessen gesehen werden, dass die Entschädigung auch in einem Verhältnis zur eigenen Tätigkeit liegen muss. Das heißt, wenn ich als Erwachsenenvertreter wenig zu tun habe, keine besonderen Aufwendungen habe, sollte und müsste das Gericht auch darauf schauen, dass die Entschädigung nicht unangemessen hoch ist, auch bei hohem Einkommen oder hohen Vermögen.
Aber jetzt bösartig bis überspitzt formuliert, gibt es dann so eine Art Anreiz, das Vermögen desjenigen, den ich vertrete, quasi zu maximieren, damit sich damit auch der finanzielle Anreiz maximiert, oder ist das nicht gegeben in der Praxis?
Also sagen wir so, in der Theorie oder vom Gesetz her wäre es auf jeden Fall nicht vorgesehen, dass ich Vermögen anspare, um meine eigene Entschädigung zu erhöhen. Der Gesetzgeber ist da sehr, sehr deutlich. Und zwar sagt er jetzt im zweiten Erwachsenenschutzgesetz, das Vermögen ist für die betroffenen Personen zu verwenden. Und zwar entsprechend ihrer Wünsche, ihrer aktuellen Bedürfnisse, entsprechend dem, wie sie selbst leben möchte. Ich darf als Erwachsenenvertreter nicht ansparen für Möglichkeiten, für schon gar nicht für meine eigene Entschädigung, sondern bin verpflichtet, dem Betroffenen das Geld zu geben, das auch ihr eigenes Geld ist. Das in der Praxis leider immer wieder zu Konstellationen kommt, wo der Betroffene zu wenig Geld bekommt, wo angespart wird durch einen Vertreter, ist leider Realität, die noch nicht völlig verschwunden ist, dem Gesetz entspricht es aber nicht. Zwar geht es nicht darum, ob der Sachwalter oder der Erwachsenenvertreter jetzt das für richtig oder falsch findet, ob er selber irgendwie meint, das braucht oder braucht er nicht, sondern sein Handeln soll sich immer an den Wünschen der betroffenen Person orientieren.
Soll heißen, wenn jemand gerne ein neues Kleidungsstück sich kaufen möchte und die finanziellen Ressourcen sind da, dann geht es nicht darum, ob das gebraucht wird oder nicht, sondern darum, ob es gewünscht wird oder nicht.
Es geht einzig darum, was wünscht sich die betroffene Person. Als Vertreter soll ich bestenfalls darauf schauen, ist das Geld dafür da? Und wenn es da ist, dann bin ich auch verpflichtet. Und es ist keine Ermessensentscheidung, ob ich das will oder nicht als Vertreter, sondern wenn es Geld da ist, soll es die betroffene Person bekommen. Und gerade bei Kleidungsstücken, bei Sachen des täglichen Bedarfs, denke ich, darf es keine Diskussion mit dem Vertreter geben, dass ich mit ihm diskutieren muss, brauche ich eine dritte Hose, ein zweites Paar Schuhe. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass der Mensch das Geld auch bekommt.
Gehen wir auf die andere Seite der Skala, wenn beispielsweise jemand aus dem autistischen Spektrum den 5. Handyvertrag abschließt in Folge, darf dann die Schwester als gesetzliche Erwachsenenvertreterin sagen, Moment einmal, ganz so geht das nicht, eine ist okay, aber 5 braucht man nicht?
Die Frage zu beantworten will ich ein bisschen diffiziles sehen. Das heißt, wenn jemand einen zweiten Handyvertrag hat, einen dritten Vertrag, grundsätzlich steht es ihm zu. Wo ich dann gefordert bin als Erwachsenenvertreterin ist, wenn es darum geht, baue ich damit Schulden auf, gehe ich Verträge ein, die ich mir eigentlich nicht leisten kann, komme ich selbst in Probleme aufgrund dessen, dass ich dauernd Verträge abschließe. Wenn es soweit ist, dann habe ich als Vertreterin schon noch die Verpflichtung zu sagen, okay, erstens muss ich mit dem Betroffenen reden, warum tust du das, brauchst du das wirklich? Und wenn es eine Gefährdung dann letztlich gibt, der Finanzen, der eigenen Einkünfte aufgrund dieser unzähligen Vertragsabschlüsse, dann bin ich sehr wohl berechtigt, hier einzuschreiten und eventuell einen Vertrag, der wirklich nicht nötig ist, zu kündigen.
Gibt es da Geschichten aus der Praxis, die so bei Ihnen hängen geblieben sind aus den letzten Jahren? Weil die Materie an sich ist eine relativ theoretische, aber wenn ich sie so erzählen höre, dann merkt man da doch, dass sie relativ viel aus dem alltäglichen Tun auch mitnehmen. Gibt es die eine oder andere Geschichte, die Ihnen in Erinnerung geblieben ist?
Was mir spontan einfällt, ist die Erzählung einer Kollegin, die in die Psychiatrie gekommen ist in Oberösterreich und sich von der behandelnden Ärztin rechtfertigen musste, warum die Betroffene ein neues Paar Hosen wollte. Also die Diskussion, denken wir, darf nicht geführt worden. Leider da in dem Fall, dass ärztlicherseits gekommen ist, von wegen, ich selbst kann es auch nicht permanent kaufen, darum darf es die Betroffenen auch nicht. Also das sind Situationen, wo man denkt, das geht einfach schlichtweg nicht. Das Problem mit Handyverträgen natürlich ist ein bekanntes Problem, ist ein Alltagsproblem. Auch Menschen, die nicht psychisch erkrankt sind, denke mal, schließen sehr oft Geschäfte ab, die nicht nötig sind, kaufen sich das neue Handy, obwohl das andere erst ein halbes Jahr alt ist. Kollegen, Kolleginnen haben 50 Paar Schuhe, wo vielleicht der Verstand sagen wird, wofür, und trotzdem, denke mal, wird sich niemand darüber Gedanken machen, ob das nötig ist oder nicht. Und die gleiche Situation darf einfach nicht an der Frage diskutiert werden, besteht eine Erkrankung, besteht eine Beeinträchtigung und sind die Wünsche deswegen anders oder nicht.
Apropos Wünsche, jetzt haben wir sozusagen die juristische Dimension beleuchtet, wir haben die finanzielle Dimension beleuchtet und auch die persönliche. Wie sieht es denn aus am Ende des Tages? Welches Fazit würden Sie denn über das neue Erwachsenenschutzgesetz ziehen wollen?
Also ich selbst und der Verein waren in den Reformationsprozess stark eingebunden von Beginn weg, waren intensive Diskussionen und bin sehr zufrieden mit dem, was rausgekommen ist letztlich. Das heißt, mit dem zweiten Erwachsenenschutzgesetz, vorhin schon gesagt, ist wirklich ein großer Schritt hin zu mehr Selbstbestimmung, zu einer bemühten Umsetzung um die Anforderungen der Behindertenrechtskonvention. Rein theoretisch, rein rechtlich, denke ich mal, viele, viele Fortschritte. Beginnend mit der nicht beschränkten Handlungsfähigkeit trotz Vertretung, mit der Befristung der Vertretung auf 3 Jahre bei der gerichtlichen und bei der gesetzlichen Vertretung, mit der Beschränkung der Wirkungsbereiche und so weiter und so weiter. Trotzdem braucht das beste Gesetz auch die Umwelten und die Lebensrealitäten, damit es wachsen kann, damit es in der Realität ankommt. Und denken wir, da gibt es zwar durchaus positive Entwicklungen, auch bei den Gerichten, die sich durchaus bemühen, dass das neue Gesetz umgesetzt wird, dass Beschlüsse entsprechend gestaltet werden. Aber gleichzeitig merke ich einfach, dass es weiterhin Widerstände bzw. Ängste gibt, der Umwelten zuzulassen, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen, mit intellektuellen Beeinträchtigungen wirklich selbstständig handeln dürfen. Beginnend mit Behörden, mit Antragstellungen, wo weiterhin viele Barrieren bestehen, im Banken, im finanziellen Bereich, wo oftmals nach einem Vertreter gerufen wird, obwohl der Mensch selbst entscheiden könnte. Ein großes Defizit sehe ich weiterhin bei der Bereitstellung von Leistungen der persönlichen Assistenz, die sehr oft noch in einer Form gewährt werden, was eben eine Gewährung ist. Das heißt, ich stelle dem Menschen mit einer Beeinträchtigung etwas zur Verfügung. Aber der Gedanke von Inklusion, das Verständnis, dass ich als Staat verpflichtet bin, von mir aus was zu tun für den Menschen, ihm das zu geben, was er braucht. Ich denke mal, diese Gedankenansätze sind leider noch sehr am Anfang. Und die Entwicklung von einem Integrationsprozess hin zu einer inklusiven Gesellschaft, hin zu einem Verständnis und Bemühen, dem Menschen das zu geben, was er braucht, ist sicher noch ein längerer Weg, bis das ankommt.
Ist es das, was Sie ganz am Anfang angesprochen haben unter dem Titel, nicht die Diagnose soll angeschaut werden, sondern der Mensch und der tägliche Umgang mit ihm oder mit ihr, also sozusagen ein soziales Modell von Behinderung auf der einen Seite und eine bedarfsgerechte Unterstützung auf der anderen? Oder habe ich da jetzt zu viel hineininterpretiert in die letzte Antwort?
Ich glaube, die Interpretation ist schon sehr richtig und geht sehr in die Richtung. Behindertenrechtskonvention geht ganz klar aus von dem sozialen Modell der Behinderung. Nicht anzuschauen, welche Defizite hat der Mensch, sondern zu schauen, welche Bedarfe hat er, welche Fähigkeiten hat er. Und dann wieder als Gesetzgeber und vor allem als Gesellschaft auch zu schauen, was braucht der Mensch? Was kann ich ihm geben, damit er gleich wie alle anderen an der Gesellschaft teilhaben kann? Und was aus meiner Sicht durchaus noch ein Manko ist, welche Ebenen sich angesprochen fühlen von der Behindertenrechtskonvention. Also ich habe es erlebt die letzten Jahre, dass es sehr oft gesehen worden ist als Bundessache, im Sinn von der Bund muss was tun. Nur die Konvention selbst spricht alle staatlichen Ebenen an. Das heißt, sowohl die Bundesländer als auch jede Gemeinde, jeden staatlichen Entscheidungsträger ist von sich aus verpflichtet, die Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Und wie gesagt, da geht es um Leistungen der persönlichen Assistenz, da geht es um Leistungen der Sozialhilfe, der reformierten Mindestsicherung, die leider wieder in die Richtung geht, dass es viel mehr zu Ausschließung, zu Diskriminierung kommt, rechtlich und vor allem auch faktisch, als wirklich zu einem inklusiven Verständnis von Behinderungen, von Inklusion.
Sie haben im Vorgespräch gemeint, dass das Gesetz als solches durchaus begrüßenswert sei, aber dass diese positive Haltung nicht uneingeschränkt ist. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Dinge, die Sie gern reparieren würden am Gesetz an sich?
Das Gesetz, denke ich mal, ist ein richtiger und großer und guter Schritt in die richtige Richtung, damit die Intentionen des Gesetzes und der Wille, den Menschen zur Selbstbestimmung zu verhelfen, in der Praxis ankommt, braucht es, abgesehen von der Regelung des Bundes, Punkt der Erwachsenenvertretung, die ehemalige Sachwalterschaft, noch viele begleitende Regelungen auf Landesebene, auf Gemeindeebene, auch auf Bundesebene, damit Menschen, egal in welchen Lebenswirklichkeiten, ob es ums Wohnen geht, ob es um die Arbeit geht, um die Beschäftigung, um die Beziehung, ihre Selbstbestimmung leben können. Mit dem Bundesgesetz ist ein guter Schritt dann, die Umsetzung braucht aber sehr wohl flankierende Maßnahmen auf allen Ebenen.
Ja, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Wir haben einerseits gelernt, dass ein Gesetz, das seit etwas mehr als 2 Jahren in Kraft ist, nun auch mit Leben erfüllt werden muss, damit sich die Lebensrealität der Menschen tatsächlich verbessert. Und dafür braucht es einerseits das soziale Modell von Behinderung, aber auch Anstrengungen auf allen Ebenen, sowohl auf Länder- als auch auf Gemeinde- als auch auf Bundesebene. Ich sage danke unserem heutigen Gast, Martin Malowitz. Technisch unterstützt wurden wir heute von Anna Kunzio.